Bereich schon nah am Maximum und ich glaube, der taktische Bereich ist da einfach extrem interessant, weil es da um Entscheidungsfindung geht, um eine gewisse Handlungsschnelligkeit, um all diese kognitiven Aspekte in Verbindung mit Spielsituationen und dann auch logischerweise den technischen Handlungen. Und ich glaube, da kann man einfach noch extrem viel, viel ausschöpfen. Genauso, glaube ich, ist es eben aber auch eng zusammenhängend mit dem mentalen Bereich.
So, hallo und herzlich willkommen hier zum Mind Game Fußball Podcast. Mein Name ist Christoph und ich helfe Fußballern dabei, alles, was in ihnen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in dieser heutigen Folge habe ich wieder einen großartigen Gast hier bei mir, und zwar den Max Bergmann. Der Max ist selber mit 24 Jahren schon Co-Trainer und Videoanalyst beim Drittligisten Hallischer FC. Also richtig geilen Werdegang gehabt und auch eine Rolle mit einer sehr hohen Verantwortung und vor allen Dingen auch eine brutale Expertise im taktischen Bereich. Und da werden wir heute mal darüber sprechen, so dass du als Spieler, als Spielerin und Zuhörer da auch einiges für dich mitnehmen kannst, was das Taktische angeht und natürlich auch vieles weitere. Ich bin auch gespannt, die Geschichten nochmal von Max zu hören. Und ja, Max, schön, dass du da bist. Sag gerne nochmal ein paar Worte zu dir.
Ja, schön, dass ich dabei sein kann. Hast mich ja im Grunde schon ganz gut eingeleitet. Genau, bin gerade beim Hallischen FC. Seit Winter auch aktiv als Co-Trainer, mehr so in die Co-Trainer-Schiene gerutscht. Davor sehr viel in der Analyse tätig und genau, beschäftige mich da im Grunde 24/7 mit dem Fußball, insbesondere mit dem taktischen.
Yes, mega. Nimm uns da mal so ein bisschen mit. Also wir haben jetzt so den Stand der Dinge, wie es jetzt ist, ne? 24, diese Rolle, Doppelrolle, sage ich mal, als Co-Trainer und Videoanalyst dort in der ersten Mannschaft. Wie war so dein Weg dahin? Also wie hat bei dir alles mit dem Fußball begonnen? Du hast ja auch, oder spielst ja auch selber noch ein bisschen nebenbei aktiv. Beschreib mal da so ein bisschen deine Geschichte anhand von einerseits, wie du zum Fußball gekommen bist, aber auch wie diese Leidenschaft zum taktischen Fußballspiele zu schauen und so weiter, wie die sich entwickelt hat, entfaltet hat und was du da auf dem Weg noch so für geile Sachen gemacht hast.
Ja, ich habe im Grunde wie jeder andere auch begonnen, einfach mit dem Spaß daran, selber Fußball zu spielen. Bin in Bremen geboren und aufgewachsen, habe da selber halt in der Jugend gespielt und nach dem Abitur mir überlegt, in welche Richtung soll es gehen. War mir relativ sicher, dass ich Sport studieren möchte und irgendwie weiter auch mit Sport zu tun haben möchte. Und habe dann nach einem kurzen Auslandsaufenthalt in Laos, also in Südostasien, wo ich als Klettertrainer gearbeitet habe, festgestellt, ey, Fußball macht mir extrem viel Spaß, Klettern zwar auch, aber ich möchte gerne eine Trainerlizenz im Fußball machen. Und habe dann angefangen, in meinem Heimatverein Union 60 Bremen damals die U17 zu trainieren, relativ früh schon. Das war so ein bisschen Zufall, dass ich da den ehemaligen U17-Trainer im Trainerlehrgang kennengelernt habe und der gesagt hat, Mensch, kannst mit meinem Kollegen die Mannschaft, die U17-Mannschaft übernehmen, da war ich selber 19 und genau, dann habe ich das gemacht und habe gemerkt, das macht mir extrem viel Spaß und eigentlich habe ich aber diesen taktischen Background noch gar nicht und weiß zum Teil einige Dinge noch nicht und habe dann versucht, für mich selber einfach Dinge rauszufinden, viel Fußball zu schauen, mich viel mit dem Taktischen zu beschäftigen und bin dann im Grunde so in die Taktikschiene geraten. Bin dann nach Frankfurt gezogen, um dort Sportwissenschaften zu studieren. An der Goethe-Universität für 3 Semester habe ich das Ganze gemacht. Habe da nebenbei weiterhin eine Jugendmannschaft trainiert. SG Rosenhöhe Offenbach war das, die U16 und U17 damals als Co-Trainer. Genau, und habe währenddessen angefangen, Analysen zu schreiben für Total Football Analysis. Das war ein Artikel für ein Magazin. Und dann wurde mir vorgeschlagen, Mensch, mach doch mal einen YouTube-Kanal für uns auf, wo du Taktikvideos machst. Und so bin ich quasi dahin geraten, dass ich auch Taktikvideos veröffentlicht habe im Internet. Und darüber kam damals auch der Kontakt zum Hallischen FC zustande. Der damalige sportliche Leiter aus dem Nachwuchs, Steffen Weiß, hat die Videos gesehen und hat gesagt, hast du nicht Lust auf ein Projekt bei uns beim HFC, da einzusteigen im Nachwuchs als Videoanalyst? Und so bin ich dann im Endeffekt zum HFC gekommen, habe begonnen im Nachwuchs bei uns als Videoanalyst für jegliche Teams im Grunde und war da aber schon als Co-Trainer bei der U17 auch damals mit dabei, bin dann hoch in die U19-Mannschaft und bin im Grunde den gleichen Weg dann im Sommer jetzt zu den Profis hochgegangen. Immer in dieser Doppelfunktion, einerseits als Trainer auf dem Platz, andererseits eben aber auch ja so mit dem Fachgebiet Video und Analyse.
Mega. Mega. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen berichtet, eben, dass du davor also auch eine Leidenschaft hast fürs Klettern, ne, da auch in Laos warst als Klettertrainer. Was würdest du sagen, ab wann hast du so für dich verstanden, hey, dieses Trainersein, dieses Anleiten und so weiter, ist dir so in die Wiege gelegt worden oder hast du ein Talent für, hast du Freude dran? Wann hast du das so gemerkt? Also wie kam es quasi dazu, dass du dann auch Klettertrainer wurdest in Laos schon und dann auch zum Fußball eben da gespürt hast, okay, ja, cool, das Co-Trainer sein in U17 damals da bei dem Heimatverein, das ist eine geile Sache für dich so?
Ja, das fing im Grunde nach dem Abitur an. Also dann überlegt man ja so für sich in so einem Schwellenjahr, was macht man eigentlich, wenn man vielleicht noch nicht direkt mit dem Studium anfangen will. Und viele fangen dann an zu jobben, sowas bei mir quasi auch. Aber ich wollte was machen, was mir auf jeden Fall auch extrem viel Spaß macht. Und das war in dem Fall dann der Sport, sowohl das Klettern als auch der Fußball. Und dann habe ich als Klettertrainer in einer Kletterhalle gejobbt und gleichzeitig eben aber auch in meinem Heimatverein angefangen, als Fußballtrainer zu arbeiten. Genau, und da habe ich gemerkt, irgendwie macht mir das extrem viel Spaß, einfach anzuleiten und auf der anderen Seite aber auch mit Menschen zu tun zu haben, versuchen Menschen weiterzubringen und gleichzeitig aber auch von ihnen was zu lernen. Und das war so die Zeit, wo ich gemerkt habe, dass das einfach eine coole Sache ist.
Mega. Und dann hast du ja so erzählt, ne, dass das Taktische dann, als du Trainer wurdest, deine U17 war noch nicht so ein Riesending oder du hast das Gefühl gehabt, oh, da habe ich noch Nachholbedarf und hast dich dann intensiv damit beschäftigt. Was begeistert dich daran? Also so am Fußballspiele schauen, am taktischen Allgemeinen, was würdest du sagen, ist das, was dich da so am meisten begeistert in diesem Bereich?
Ja, ich glaube, dass es gar nicht richtig oder falsch gibt, sondern immer irgendwie jeder Trainer, jeder Spieler eine gewisse Note mit sich bringt und es immer darum geht, einfach Lösungen zu finden für unterschiedlichste Spielsituationen. Und die sind halt im Fußball immer anders, immer unterschiedlich. Also du hast fast nie die gleiche Aktion in einem Spiel nochmal, sondern dann steht der Gegenspieler beim nächsten Mal vielleicht 2 Meter weiter links und ich muss wieder eine neue Entscheidung treffen. Und das ist ja im Endeffekt das Taktische, da dann Handlungsalternativen zu haben. Und da bringt jeder Spieler auch immer wieder unterschiedliche Voraussetzungen mit und jedes Team unterschiedliche Voraussetzungen, je nachdem, was für Attribute die Spieler mitbringen. Und da so das Maximum rauszuholen und die maximale Erfolgswahrscheinlichkeit rauszuholen, das ist so das, was ich extrem interessant finde, einfach weil es kein richtig oder falsch gibt und weil man nie an 100% kommt.
Ja, mega, mega. Und gleichzeitig, das habe ich auch mal von dir gehört in einem anderen Podcast, wo du meintest, eben auch das Lösung finden macht dir so Freude an dem und dadurch, dass es keinen richtig oder falsch gibt, gibt es natürlich auch immer wieder neue, sag mal, Herausforderungen oder Probleme, die es dann, wo es dann Lösungen zu finden gibt. Jetzt hast du noch was Schönes gesagt, aus meiner Sicht, und zwar, dir hat es Freude gemacht, eben anzuleiten, aber auch von den Jungs zu lernen, also so diesen Austausch zu haben gewissermaßen. Ne? Jetzt gibt es ja auch, oder ich sag mal jetzt so klassischer Trainer der alten Schule, ist ja meistens so, ja, wie man es von damals kennt, so Diktator. So am Start, gibt die Anweisungen, man darf, wie viele Spieler haben sich gar nicht getraut, damals mit den Trainern zu sprechen, ist immer noch so, schwingt immer noch so ein bisschen mit. Na, jetzt hast du, wie ich finde, wie gesagt, was sehr Schönes gesagt, dass du einerseits gerne anleitest, aber auch was von den Spielern lernst. Ne? Kannst du uns da mal so ein bisschen Einblick geben? Jetzt sprichst du ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr die Sprache der Spieler. Klar, da gibt es auch noch andere Trainer so in dem Bereich, aber es gibt natürlich auch ältere Trainer, die nicht unbedingt die Sprache der Spieler sprechen. Was würdest du sagen, was sollte jeder Spieler aus deiner Sicht über die Trainerperspektive wissen, sodass man als Spieler vielleicht auch checkt, ah ja, okay, der Trainer ist ja auch nur ein Mensch und so. Was würdest du sagen, sollte man als Spieler eben über die Trainer wissen?
Ja, ich glaube, dass es einfach extrem komplex ist und dass wir natürlich logischerweise auch in den verschiedensten Bereichen uns Gedanken machen und manchmal verliert man sich auch in einem Bereich, da merke ich dann auch im Nachhinein so, Mensch, ich habe eine super Übungsform oder Spielform fürs Training geplant und die war inhaltlich vielleicht top, aber die passte gar nicht zur Woche, weil die Spieler irgendwie gar nicht den Fokus oder die Aufmerksamkeit hatten, weil vielleicht das Spiel davor nicht ideal war, weil die Regeneration nicht ideal war, weil es von der Uhrzeit her nicht passte. Also äußere Faktoren, und da gibt es extrem viele Faktoren, die man da einfach bedenken muss als Trainer. Und da kommt man logischerweise als Trainer genauso wenig wie die Spieler im Spiel immer an die 100% ran.
Ja, mega, mega, was du sagst, eben, dass es auch sehr komplex ist. Ich glaube, das ist eben so ein bisschen das Ding, das kommt auch oftmals in den Coachings so durch. Eben der Spieler denkt natürlich immer an sich, ja, so ein scheiß Trainer, ich muss doch spielen, ich habe doch gut trainiert. Und der Trainer hat ja natürlich, wie du sagst, was Komplexes, nicht nur das große Ganze, die ganze Mannschaft im Sinn, sondern natürlich noch das Taktische und so weiter, die ganzen verschiedenen Sachen einfach, da kommen ja sehr viele Dinge dazu und dann teilt sich das auch nochmal im Trainerteam auf und so. Ja, finde ich auf jeden Fall auch super spannend. Jetzt wissen natürlich die Spieler, Spielerinnen, die gerade zuhören oder auch allgemein die Zuhörer und Zuhörerinnen, ja, dass wir oftmals so von vier Säulen im Fußball sprechen, ne? Das ja, Fußballerische, also Technik und so weiter, wie kann jemand einen Ball annehmen, Torschuss und so. Das Physische, das Athletische, das Taktische und das Mentale. Ich sage so, das Mentale, ja, ich glaube, deswegen hören auch die meisten hier diesen Podcast, weil sie da vorankommen möchten, was ja auch ein wichtiger Aspekt ist so. Jetzt bist du ja sehr begeistert im Taktischen und da auch ja mittlerweile ein brutaler Experte. Als wie wichtig würdest du das Taktische aus deiner Sicht im heutigen Fußball wahrnehmen? Können wir da ja gerne so ein bisschen Einblick aus deiner Perspektive.
Ja, also ich glaube gerade so beim athletischen Part sind viele einfach genetisch bedingt schon immer erstmal begrenzt. Dadurch, dass sie eine gewisse Körpergröße haben, eine gewisse Geschwindigkeit, an die sie rankommen können mit maximalem Training, aber die sie wahrscheinlich dann nie überschreiten werden. Im Technischen ist es so, dass wir, glaube ich, inzwischen mit enorm vielen NLZs, mit Ausbildungen von vielen Spielern, die teilweise 6 bis 8 Mal die Woche trainieren, über Jahre lang, dass wir da, glaube ich, auch schon an einen Bereich stoßen, wo wir ja nahe dem Maximum sind, einfach im technischen Bereich. Immer wieder unterschiedlich. Wir haben auch immer wieder Spieler, wo wir sagen, die sind interessant für uns, weil sie nicht aus einem NLZ kommen, weil sie vielleicht noch nicht dieses Trainingsalter haben und dadurch vielleicht auch noch nicht am Maximum sind. Aber viele sind einfach gerade im technischen Bereich schon nah am Maximum. Und ich glaube, der taktische Bereich ist da einfach extrem interessant, weil es da um Entscheidungsfindung geht, um eine gewisse Handlungsschnelligkeit, um all diese kognitiven Aspekte in Verbindung mit Spielsituationen und dann auch logischerweise den technischen Handlungen. Und ich glaube, da kann man einfach noch extrem viel, viel ausschöpfen. Genauso, glaube ich, ist es eben aber auch eng zusammenhängend mit dem mentalen Bereich. Also wenn ich einen gewissen Mut nicht habe, eine Entscheidung zu treffen, dann fällt es mir schwer, eine taktische Handlung auszuführen, logischerweise. Und das überträgt sich dann wiederum auch wieder auf den technischen Aspekt. Da kann ich den besten Inside-Pass mitbringen. Wenn ich nicht den Mut habe, einen Pass in einen gewissen Raum zu spielen, weil ich Angst vor einem Ballverlust habe, dann wirkt sich das logischerweise auf alle anderen Bereiche auch aus.
Yes, 100%. Du sagst ja auch eben alles eigentlich natürlich verbunden, ne? Du hast jetzt was Spannendes gesagt, Trainingsalter, so besonders im Technischen, glaube ich, ein spannender Begriff. Jetzt ist ja oftmals so, oder es gibt, so kommen auch viele Jungs und Mädels auf uns zu, irgendwie, ja, ich bin jetzt 16, noch nicht im NLZ, kann ich noch Profi werden, so ganz klassische Fragen. Gibt es dieses Trainingsalter, was du sagst, im Technischen, ne? Also wie viel, ich sag jetzt mal, Trainingsstunden jemand am Ball gesammelt hat, ne? Gibt es das auch im Taktischen? Wie würdest du das einschätzen?
Gibt es mit Sicherheit, ist aber von außen immer schwer zu betrachten. Also wir wissen ja bei einem Fußballspieler, wenn er so und so häufig trainiert hat, schon ungefähr, okay, er wird vermutlich dann so und so häufig schon Pässe gespielt haben in seinem Leben. Es hängt aber beim Taktischen extrem von der Art und Weise des Trainings ab. Und ich glaube, gerade so in den letzten Jahren kamen jetzt auch nochmal viele neue Entwicklungen, beziehungsweise gar keine neuen Dinge mit rein, aber es hat sich mehr verschoben in Richtung, wir müssen Spieler zu ja, guten Entscheidern machen. Bernhard Peters hat da beispielsweise das Buch 2 gegen 1 rausgebracht, was meiner Meinung nach sehr interessant ist. Und ich glaube, diese Art und Weise des Trainings wird in vielen Vereinen durchgeführt, in einigen Vereinen aber auch noch nicht. Das heißt, es kommt stark darauf an, einfach wie häufig Spieler im Training in solche Situationen gebracht werden, Entscheidungen zu treffen. Ja, mache ich 60 Minuten lang eine Passform, wo der Spieler von A nach B nach C spielt, dann ist das ja ein Bereich des Technischen, der Ausführung und da trainiere ich logischerweise den Pass mit, aber ich trainiere keine Entscheidung und ich werde keinen Spieler entwickeln, der extrem gut auch Handlungsalternativen bereit hat, falls der Gegenspieler eben mal anders positioniert ist. Und ich glaube, das hängt da eben stark davon ab, was für ein Training der Spieler erhalten hat.
Ja, sehr spannend. Eben, du sagst, also was man auch raushört quasi, und das hat sich natürlich auch alles brutal entwickelt so in den letzten Jahren, wenn ich so überlege. Also ich war tatsächlich, weißt du, glaube ich, noch gar nicht, vor 10 Jahren in der U17 eben genau beim HFC und da gab es das nicht. Videoanalysten, bin mir nicht mal sicher. Ich glaube, wir hatten sogar nur einen Trainer zu diesem Zeitpunkt. Ja, kein Sportpsychologen, kein nichts, sage ich mal, und das ist ja jetzt alles Standard. Ist ja auch so vom DFB natürlich auch vorgegeben gewissermaßen, ja, zumindest in ein paar Bereichen. deswegen entwickelt sich das ja auch alles und du sagst, es ist eben sehr wichtig oder du nimmst den taktischen Aspekt auch so wahr, jetzt individuell vom Spieler, dass es darum geht, wie gut kann jemand Entscheidungen treffen. Also würdest du sagen, wenn jetzt jemand gerade vorhat und so sieht, okay, ja, technisch habe ich es eigentlich drauf, ist eigentlich gut, physisch auch super, mental bin ich auch gerade dran, jetzt möchte ich die taktische Säule, sage ich mal, trainieren. Sollte er aus deiner Sicht als erstes an der Entscheidungsfindung trainieren oder was sind da so Aspekte, die du jetzt eben irgendwie mitgeben würdest, so wo du sagst, hey, ja, okay, du bist taktisch besser werden, mach das, das, das.
Ja, ich glaube, zwei Aspekte, also einmal genau die Entscheidungsfindung, also irgendwie für sich Formen zu entwickeln oder auch im Training für sich zu nutzen, wo ich immer eine Entscheidung treffen muss und wo ich dann vielleicht auch die Möglichkeit habe, zu reflektieren danach, welche Entscheidung wäre vielleicht die beste gewesen. Und zeitgleich, glaube ich, aber auch die Wahrnehmung, die ja irgendwie eng damit verknüpft ist. Heißt, wenn ich gewisse Dinge gar nicht wahrnehme, dann habe ich gar nicht alle Entscheidungsmöglichkeiten für mich offen. Das heißt, da eben auch immer die Wahrnehmung zu trainieren. Das klassische Beispiel im Fußball ist halt ein Schulterblick beispielsweise. Wenn ich sehe, was bei mir im Rücken abgeht, was hinter mir ist, dann weiß ich auch genau, was für Möglichkeiten ich habe. Kann ich aufdrehen, kann ich nicht aufdrehen? Also was muss ich vorher wahrnehmen und erst dann kann ich die Entscheidung treffen. Also sind, glaube ich, beides so Aspekte, die ich dann trainieren sollte.
Ja, ist sehr spannend, was du sagst. Also Wahrnehmung und Entscheidungsfindung, Schulterblick als Beispiel. Kommt auch wieder, oder das spüre ich auch immer wieder so heraus, was du in einigen Coachings und so weiter, dass die Spieler, die dann den nächsten Schritt machen wollen, also Beispiel von Amateurverein zum NLZ oder NLZ vielleicht auch in den Profibereich oder Männerbereich, es wird immer ein Stück schneller, wo der Schulterblick halt immer wichtiger wird. So. Also eigentlich auch da würdest du sagen, wenn man grundsätzlich dieses Ziel hat, höher zu kommen und so weiter, sollte man einfach jetzt schon genau mit diesen Sachen starten, sich darauf einstellen, so hey, so wird das später sein. Also du kannst ja auch aus Erfahrung sagen, du weißt jetzt, wie der Drittliga-Betrieb ist so. Da geht es wahrscheinlich überhaupt nie ohne Schulterblick in keiner Situation. Würdest du sagen, da sollten die Jungs und Mädels einfach jetzt schon anfangen, sich so zu verhalten, auch im Taktischen, als wären sie schon dort, damit sie dann bestmöglich ready sind, wenn sie halt dann da sind?
Auf jeden Fall. Also im Idealfall so früh wie möglich damit beginnen, logischerweise. Und trotzdem, glaube ich, ist das Taktische schon was, was man auch noch in einem höheren Alter lernen kann. Also wo man jetzt nicht mit 15, 16 sagen sollte, bei mir ist die Laufbahn da vorbei, das kriege ich nicht mehr hin oder nicht mehr gelernt, sondern ich glaube, gerade so was Wahrnehmung, Entscheidungsfindung angeht, gibt es extrem viele Potenziale auch in etwas höherem, in Anführungszeichen, Alter noch. Und auch dann kann man sich immer noch in den Bereichen verbessern.
Yes, mega. Jetzt ist es ja auch so, du schaust sehr viele Spiele an. Und du hast ja die Trainerperspektive, das heißt, du schaust ja wahrscheinlich auch, gehe ich jetzt mal davon aus, auf das Teamtaktische, also wie verschiebt sich die Kette oder so im Verhältnis, also wir sagen mal so, du schaust auf mehrere Personen, das Teamtaktische, das große Ganze. Ne? Jetzt ist ja so, der Spieler hat seine Position und hat seine Rolle in der Teamtaktik. Wie würdest du das unterscheiden? Also so, gibt es Spieler, die, sage ich jetzt mal, keine Ahnung, eine hohe individuell taktische Qualität haben, aber eine schlechte teamtaktische Qualität? Also würdest du das als Taktiktrainer unterscheiden oder ist das eigentlich eins? Wie nimmst du das wahr?
Ja, nee, also ist nicht eins. Wir versuchen das schon zu unterscheiden. Jetzt ist es so, dass ich, wenn ich gerade so in einem Spielalltag bin, in der Liga, wir brauchen Punkte logischerweise, wir haben einen gewissen Matchplan, dass wir da schon immer vom Großen zum Kleinen arbeiten. Also ich versuche eher drauf zu schauen, erstmal, okay, wie läuft das Teamtaktische, wie funktioniert unser Pressing im Gesamten oder unser Spielaufbau im Gesamten und von da ausgehend dann im Grunde immer wieder nochmal kleiner zu werden. Heißt, wie funktionieren die drei Verteidiger, wir spielen aktuell mit einer Dreierkette, wie funktionieren die gemeinsam untereinander, wie harmonieren die miteinander, um dann auch die kleinen Aspekte zu berücksichtigen, einzelne Spieler, wie verhalten die sich taktisch, was können sie eventuell noch besser machen, was machen sie schon gut, was haben sie für Stärken, um dann auch in der Woche die Möglichkeit zu haben, dem einen oder anderen Spieler nochmal Szenen zu zeigen und zu zeigen, was sie eben noch besser machen können oder was so ihre Stärken sind, in welche Momente sie sich vielleicht auch selber bringen sollten. Und trotzdem gibt es definitiv immer wieder Spieler, die man, glaube ich, auch drin braucht in einem Team, die den Unterschied machen können, die sich in so einem Teamkonstrukt nicht immer perfekt in Anführungszeichen verhalten, aber die dann eben auch den Mut haben, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht mal unkonventionell sind, aber damit auch mal ein Spiel entscheiden können. Ich glaube, wenn alle stromlinienförmig ausgebildet sind, dann wird es auch schwer, in gewissen Momenten ja auch Entscheidungen zu treffen, die einen gewissen Mut erfordern.
Yes. Gibt es diese Unterschiedsspieler auch im defensiven Bereich oder würdest du sagen, das sind eigentlich dann die klassischen Zehner, Achter, Stürmer, Flügel?
Ja, also der Klassiker ist definitiv eher der Offensivspieler, einfach weil man als Defensivspieler gerade gegen den Ball, also im Defensiven, nochmal disziplinierter arbeiten muss, weil da eben gewisse Fehler, Stellungsfehler schon eher die Konsequenz haben, dass ein Gegentor fällt. Und dementsprechend sollte man, denke ich, als Defensivspieler disziplinierter sein. Aber auch da gibt es immer wieder Spieler, die denke ich, ja, so ihre eigene Note mitbringen. Ob das jetzt beispielsweise bei Frankfurt ein Hinteregger ist oder so, der auch ein absoluter Unterschiedsspieler für mich ist und der auch einen eigenen Spielstil hat, aber darüber auch den Unterschied machen kann. Also es gibt es im Defensiven auch, mit Sicherheit, aber da auch auf eine andere Art und Weise. Und einen Zehner oder einen Stürmer, einen Angreifer hat da einfach dann doch mehr Freiräume und kann noch kreativer sein als ein Defensivspieler.
Yes. Jetzt hast du, oder jetzt können wir, glaube ich, mal festhalten, so du als Trainer oder aus der Trainersicht arbeitet oder ihr arbeitet auch vom Großen zum Kleinen, ne? Was ja auch schon wieder ist, für viele Spieler, die vielleicht auch gerade nicht spielen und vielleicht sauer sind auf den Trainer oder was auch immer, dass es nicht unbedingt immer nur was damit zu tun hat, dass es nicht heißt, du bist jetzt nicht aufgestellt, du hast schlecht trainiert, weil das nehme ich ehrlich gesagt noch so wahr, weiß nicht, wie es bei euch ist, kann sehr gut sein, aber einige Spieler wünschen sich schon mehr Kommunikation von den Trainern, je nachdem, also es ist oftmals so, eben, die wissen dann nicht, warum sie spielen, denken dann natürlich, oh, ich habe irgendwas falsch gemacht oder das ist dann wieder ein mentaler Aspekt natürlich, wie man auch damit umgeht, aber viele kommen dann halt in diese Mindfucks rein, sage ich jetzt mal. Aber letztendlich heißt das ja, oder das können wir so festhalten, oder dass eigentlich ihr schaut vom Großen zum Kleinen und es muss nicht heißen, dass der Spieler jetzt gerade nicht auf dem richtigen Weg ist oder jetzt unbedingt was ändern sollte und so weiter, sondern kann auch mal sein, dass es genau so ja, einfach war aus dem Teamtaktischen. Die Aufstellung.
Absolut, ja. Also wir haben auch Spiele gehabt, wo wir klar wussten, wir brauchen gewisse Attribute auf gewissen Positionen. Ob das jetzt ein Gegner ist, der zum Beispiel im Flankenverteidigen nicht so gut ist, wo wir dann halt die Möglichkeit haben, eher mit hohen Flanken oder so Tore zu erzielen, dann ist logischerweise der kleinere Spieler, der vielleicht technisch extrem begabt ist und auf engen Räumen gute Lösungen findet, aber eben in der Luft nicht so gut ist, in so einem Spiel weniger gefragt und in einem anderen Spiel ist es genau andersrum. Und das versuchen wir logischerweise dann schon auch zu moderieren, dass eben jeder Spieler so seine Stärken und Schwächen mitbringt und die halt in manchen Spielen besser und in anderen Spielen weniger gut passen.
Ja, mega. Auch nochmal quasi ein Beweis dafür, dass also wir zum Beispiel, oder ich ist auch bin ein Riesenfan von stärkenbasierten Training, also dass jeder mehr seine Stärken stärkt, als nur die Schwächen auszumerzen, so, spricht dann auch wieder dafür, dass der Spieler muss einfach interessant genug sein für, sage ich jetzt mal, für euch als Drittligist, der muss interessant genug sein mit dieser einen Waffe oder mit dieser 1, 2, 3 Riesenstärken, damit ihr ihn ins taktische Konstrukt auch einbauen könnt. Aber er wäre jetzt nicht interessant, wenn er so ein Durchschnittsspieler ist, sage ich mal. Klar braucht es vielleicht auch mal gewissermaßen, aber jetzt grundsätzlich würdest du auch sagen, lieber eine Waffe und die kannst du halt gut einsetzen auf diesem Schachbrettfußballfeld als, ja, durchschnittlich.
Absolut. Also so die Spieler, die besonders interessant sind, bringen in der Regel wirklich eine absolute Waffe mit, die dann eben Gefahr ausstrahlt offensiv oder die defensiv eben extrem schwer zu überwinden ist. Das auf jeden Fall, ja.
Egal. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, vorhin von einerseits Wahrnehmung und Entscheidungsfindung trainieren. Also das hast du auch gesagt, im anderen Podcast schaust wahrscheinlich pro Tag ungefähr über 2 Stunden Fußball, vielleicht manchmal mehr, manchmal vielleicht ein bisschen weniger, auf jeden Fall eine Menge. Würdest du das auch einem Spieler mitgeben, sage ich so als Tipp, hey, du willst taktisch besser werden, schau dir unbedingt Fußballspiele an. Ist das auch so ein Aspekt, der sinnvoll ist als Einzelspieler, um sich zu entwickeln? Oder sagst du, braucht es eigentlich nicht? Wie würdest du das einschätzen?
Also es kann, denke ich, auf jeden Fall helfen, gerade wenn man vielleicht dann einen speziellen Blick auf die Spieler hat, die auf einer ähnlichen Position spielen. Wenn ich als Innenverteidiger spiele, dann ist es, denke ich, schon sinnvoll, mir das ein oder andere Spiel anzuschauen und zu schauen, okay, wie verteidigen gewisse Innenverteidiger, wie bauen sie das Spiel auf. Also es kann absolut helfen. Und nichtsdestotrotz, wenn ich daran keinen Spaß finde, dann ist es auch kein Muss. Ich glaube, dann die Zeit auf dem Bolzplatz zu nutzen oder so oder anderweitig zu nutzen, kann genauso effektiv sein. Aber definitiv eine der Möglichkeiten, um sich selber auch zu verbessern, vorausgesetzt, man schaut eben auch mit einem gewissen Blick darauf, wie kann ich vielleicht auch mein eigenes Spiel noch verbessern und mir Dinge abschauen.
Ja, kannst du den Blick mal genauer beschreiben? Du hast ja da, also für dich ist es wahrscheinlich schon eine unbewusste Kompetenz, so, ja, das ist halt der Blick. Aber wie würdest du den auseinandernehmen so? Wie würdest du sagen, hey, ja, hab mal den Blick drauf, wenn du das Spiel schaust, dann bringt dir das was?
Also der Klassiker ist ja so dieser Sportschaublick. Ich schaue den Ball hinterher und gucke, was passiert. Im Idealfall entsteht eine Torchance und es ist super spannend. Nun gibt es leider, abhängig vom TV-Anbieter, auch nicht immer die Möglichkeit, alle Spieler zu sehen. Und trotzdem da dann der Hinweis, einfach den Blick so ein bisschen vom Ball wegzurichten und mir eben anzuschauen, was macht der Innenverteidiger vielleicht auch nach einem Abspiel. Und dann ist der Ball vielleicht im Mittelfeld, aber ich schaue nicht den Ball hinterher, sondern gucke, welche Aktion startet der Innenverteidiger danach. Und ich glaube, das kann so ein bisschen den Fokus weiten. Und kann, ja, da kann man für sich, glaube ich, noch das eine oder andere Ding rausziehen. Ob das jetzt ein Innenverteidiger ist, der dann danach startet ins Mittelfeld und wieder den Ball fordert, oder ob das vielleicht ein Innenverteidiger ist, der eher sofort sich einen Gegenspieler sucht, um für einen Konter bereit zu sein, all solche Aspekte. Ich glaube, da findet man dann eben auch unterschiedliche Arten und Weisen und dann fallen einem Unterschiede vielleicht auch auf. Und da kann man für sich wahrscheinlich ja auch Dinge rausziehen und vielleicht auch für sich selber so einen passenden Spielstil entwickeln.
Ja, mega. Mega. Spannend, was du sagst, das habe ich auch auf jeden Fall so wahrgenommen, so Unterschied zwischen denen, die, sage ich mal, Fußball gespielt haben und vielleicht nur Fans sind so, dass wirklich die Fans nur auf den Ball schauen und dann, wenn man schon mal ein bisschen so ein paar Konstrukte halt kennt, schaut man vielleicht schon, wie sind die Laufwege und dann weiß man natürlich auch schon so, okay, da wird der Ball wahrscheinlich hinkommen und dann so, wo ist denn das jetzt, ne, so, also eigentlich letztendlich den Spieler beobachten, von dem man lernen möchte, so, Modeling of Excellence mäßig, auch so deinen Ratschlag in dem Fall.
Genau, right. Ja.
Ja, mega spannend. Eine Sache finde ich auch noch interessant. Wir haben zum Beispiel auch eine Kooperation mit jemandem, der so ja selber in der Jugend auch bei Sporting Lissabon gespielt hat, auch mit Cristiano Ronaldo zusammen und so weiter, auch jetzt in diesem Bereich sich spezialisiert hat im Taktischen. Und er hat zum Beispiel, also er macht auch so Analysen für bestimmte Vereine, meistens in der Super League. In der Schweiz. Und die haben zum Beispiel auch mal, oder es hat er mal so eine Anekdote erzählt, die haben dann mal einen Spieler nicht verpflichtet, direkt nur, weil sie haben gesagt, okay, die wussten, der kostet ungefähr so und so viel. Dann waren sie da, haben gesehen, okay, der steht immer, wenn das passiert, steht der falsch. Schon mal nicht interessant. Wir haben keine Zeit, denen das beizubringen. Also so ist es dann nach oben hin, ne? Wird das ja auch immer enger. Was würdest du sagen? Klar, es ist auch positionsspezifisch. Ja, wir müssen jetzt nicht auf jede Position eingehen, aber was würdest du sagen, sind so die taktischen Grundwerkzeuge, die jeder mal mitbringen muss, sage ich jetzt mal, um auch ready zu sein fürs NLZ oder für den Leistungssport, vielleicht dann auch später mal für die dritte Liga oder Profibereich?
Ja, an allererster Stelle glaube ich erstmal Leidenschaft, also unabhängig vom Taktischen. Also ich glaube, es gibt auch ganz viele, die machen das Ganze, weil sie sagen, ah, ich will vielleicht Fußballprofi werden und so, aber die verlieren dann mit der Zeit den Spaß und die Leidenschaft an der Sache. Und ich glaube, das ist so das Allerwichtigste, dass man erstmal die Leidenschaft mitbringt. Abgesehen davon, glaube ich, grundlegend einfach den Willen, auch den Ball haben zu wollen, Fußball zu spielen, immer wieder eine Anschlussaktion zu haben, wenn man dann ins Taktische reingeht. Das heißt, ich spiele den Ball, habe immer wieder eine Anschlussaktion. Vororientierung ist ja ein Aspekt, den wir schon angesprochen hatten. Das heißt, einen Schulterblick zu machen, zu wissen, was passiert auf dem Feld um mich herum. Das sind, glaube ich, so mit die wichtigsten Dinge. Und alles Weitere, die ganzen Details, die kommen dann mit der Zeit und die kann man dann lernen, denke ich. Aber so, ja, das sind so die wichtigsten Dinge. Ich denke, Leidenschaft, immer den Ball haben zu wollen selber und ja, eben gut orientiert zu sein. Das sind so die Aspekte, die ohne die wird es schwer.
Mega. Spannend, was du sagst. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, eben alles ist auch gewissermaßen ein bisschen verbunden. Sind jetzt an sich auch so mentale Aspekte, ne, die jeder mitbringen darf. Besonders das, glaube ich, echt eine Sache, so Leidenschaft, klar, Freude zu haben, klar. Eher einmal mehr mutig zu sein als zu viel Angst zu haben, quasi einen Fehler zu machen, ist, glaube ich, so ein wichtiges Ding, dann auch, um sich weiterzuentwickeln. Ja, mega. Bis hierhin schon mal danke dir für die großartigen Inputs. Jetzt haben wir vorhin auch schon gehört, du hast auch eine Leidenschaft, eine zweite Leidenschaft zum Klettern, was du ja wahrscheinlich auch aktuell noch ausführst. Bist ja da auch drin. Ich habe ein, zwei Videos gesehen, wo du auch so an der Kletterwand ein bisschen rumspringst und so, ist ja dann schon höheres Level. Was würdest du sagen so vom Klettern? Was konntest du vielleicht vom Klettern auch mit in den Fußball nehmen? Für Aspekte, wo du auch sagst, hey, okay, das kann jeder Fußballer auch vom Klettern lernen, so.
Ja, also ich glaube, Klettern vielleicht an sich erstmal beschrieben. Also man hat ja eine gewisse Möglichkeiten vorgegeben durch entweder Klettergriffe in der Halle, wenn ich in der Halle kletter, oder durch den Fels, wenn ich draußen kletter. Also das heißt, man hat im Grunde ein Problem, was man lösen muss. Man muss da irgendwie hochkommen mit den Möglichkeiten, die man hat. Die Möglichkeiten sind natürlich jetzt von Versuch zu Versuch gleich, was ich ja schon mal vorhin beschrieben hatte, im Fußball nicht so ist, sondern da verändert sich die Situation immer wieder. Das heißt, so diese Alternativen, die braucht man im Klettern gar nicht unbedingt. Aber was ich immer interessant finde, die Begebenheiten sind im Grunde gleich und trotzdem finden unterschiedliche Kletterer und Boulderer immer wieder auch unterschiedliche Lösungen, die für sich selber irgendwie immer die leichtesten, einfachsten oder optimalsten Lösungen sind. Und ich glaube, auch im Fußball wird zu häufig noch gedacht, es gibt diese eine Optimallösung und ich als Trainer möchte aber, dass der Spieler diese Lösung anwendet, obwohl diese Lösung vielleicht gar nicht auf den Spieler passt. Und ich glaube, das ist was man definitiv mitnehmen kann, selbst wenn die Begebenheiten gleich sind. Die Spieler sind unterschiedlich, die Kletterer sind unterschiedlich und jeder muss irgendwie versuchen, seine Lösung zu finden. Und es gibt nicht die eine Optimallösung.
Mega, geil, was du sagst. Letztendlich ist ja beim Fußball auch so, klar, auf dem Feld gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, Kombinationen, aber letztendlich, sind wir ehrlich, muss der Ball einfach auch ins Tor, sodass man ein Tor halt erzielt hat, beziehungsweise dann einen Punkt Vorsprung hat, wenn man das so betrachten möchte. Das ist geil. Also auch da würdest du den Jungs und Mädels eben auch den Mut zusprechen, schaut auf eure Stärken, auf euren Weg und wenn es gut ist so und ihr zur Lösung kommt, dann lieber darauf setzen, als irgendwie, vielleicht, und manche haben vielleicht auch noch nicht so einen Trainer, der so weit denkt, ne? Vielleicht dann auch einmal mehr trotzdem das darauf setzen, anstatt eben auf den Trainer zu hören, der sagt, nein, du musst aber immer genau so stehen, wo du halt aber spürst als Spieler, ja, wenn ich genau so stehe, rennt er mir halt davon, weil er halt schneller ist oder was auch immer.
Genau, also immer in Kombination mit einer vernünftigen Selbstreflexion, das ist natürlich die Schwierigkeit, dann auch zu wissen, ich schaue mir trotzdem andere Lösungen an, ich höre mir trotzdem gewisse Dinge an, um dann für mich am Ende zu filtern, was ist das Sinnvollste und was führt für mich auch am häufigsten zum Erfolg.
Mega. Yes, Max, jetzt habe ich noch eine Frage so zum Abschluss für dich, die ich gerne stelle so zum Abschluss. Du spielst ja auch selber Fußball oder hast ja da zu dem Zeitpunkt auch selber Fußball gespielt. Wenn du mit allem, was du jetzt gelernt hast, zahlreiche Fußballspielen, die du gesehen hast, mit deinen Erfahrungen auch an der Seitenlinie und so weiter, dein 16-jähriges Ich wieder treffen würdest. Und angenommen, ich weiß nicht, ob es so war bei dir, aber der hätte jetzt das Ziel, Profi werden zu wollen, ne? Und du hast genau Zeit für 3 Tipps, die du dir selbst mitgeben würdest, um eben die Chancen zu erhöhen, dass es auch so kommt. Was wären so die 3 Tipps, die du dir selbst mitgeben würdest, deinem 16-jährigen Ich?
Ja, ich glaube, erstmal auch da wieder den Spaß an der Sache nicht zu verlieren, die Dinge zu machen, die einem zusagen und woran man Spaß hat. So. Das ist, glaube ich, so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist nie einfach, aber es ist trotzdem Geduld für mich. Also da dann halt trotzdem geduldig zu bleiben, dran zu bleiben, auch wenn der Erfolg kurzfristig vielleicht mal nicht da ist, sondern sich eher an den Dingen langzuhangeln, die dann eben langfristig kommen und langfristig zu entstehen. Wenn man schaut, ob man sich innerhalb von einer Woche verbessert hat, dann ist das frustrierend. Eher darauf schauen, was konnte man vielleicht vor einem Jahr noch nicht, was man jetzt kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um die Geduld aufzubringen und immer weiterzumachen. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, schon auch, dass man so seinen eigenen Weg gehen müsste. Das würde ich jetzt fast eher auf mich als Trainer so beziehen, aber ich glaube, das ist absolut übertragbar auf jeden Fußballspieler auch, dass man natürlich schon immer schaut, links und rechts, was machen die anderen, wie machen die es, und da habe ich mich schon auch viel hinterfragt und überlegt, was kann ich vielleicht anders machen, und am Ende, glaube ich, sollte man aber immer zu dem Schluss kommen, dass man trotzdem irgendwo man selber bleiben sollte und nicht wen anders kopieren kann, weil damit wird man halt keinen Erfolg haben, sondern einfach schauen, dass man für sich selber so das Optimum rausholt auf die Art und Weise, wie man selber ist. Und da ist halt jeder unterschiedlich und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, da man selbst zu bleiben.
Ja, mega. Also Freude haben, 100%, langfristig planen oder auch langfristig reflektieren, nicht immer nur von Tag zu Tag, ist es jetzt schon, Also quasi, da gibt es ja diese Metapher, immer wieder den Ofen aufzumachen. Letztendlich wird die Pizza nie braun, weil halt es nicht warm werden kann in dem Fall. Und seinen eigenen Weg gehen. Was würdest du sagen, dort vielleicht noch so zum Abschluss, würde ich jetzt mal so einschätzen von außen, bist ja erfolgreich mit dem, was du machst, besonders auch, weil es dir Freude macht, das ist noch viel, viel wichtiger Aspekt, aber bist, sage ich mal, schon an einem Punkt, wo viele andere vielleicht erst frühestens in 10 Jahren sind, sage ich mal so, ne? Was würdest du sagen, war da für dich wichtig, also wie hast du das geschafft, du selbst zu bleiben, deine Stärken, sage ich mal, auch bewusst zu haben und einzubringen? Was waren da so wichtige Aspekte für dich?
Ich glaube, ich habe irgendwie für mich immer den Ehrgeiz gehabt, entwickelt und auch nach wie vor immer besser werden zu wollen und immer auch zu sehen, was ich vielleicht noch nicht kann, aber immer wieder den eigenen Anspruch zu haben, dann werde ich da halt nochmal besser und dann versuche ich mich in dem Bereich nochmal weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das war mitentscheidend oder ist weiterhin auch mitentscheidend, dass ich da einfach immer wieder schaue, was kann ich vielleicht noch besser machen, ohne irgendwie zu negativ zu werden, sondern zu wissen, man hat schon was geschafft, man ist schon an einem Punkt, mit dem man zufrieden sein kann, ja, aber es gibt noch so viel, was man noch lernen kann, was man mitnehmen kann, und ich glaube, das ist vollkommen unabhängig vom Alter.
Sehr geil. Also einerseits auch zu checken, dass alles grundsätzlich entwickelbar ist und erlernbar ist, aber dann auch so den Ehrgeiz zu haben, diese Balance wahrscheinlich auch, wa? Zwischen zufrieden sein, dankbar sein für das, was jetzt ist, aber trotzdem auch hungrig sein auf das, was noch möglich ist, und Freude haben auf dem Weg.
Absolut, ja.
Geil. Max, danke dir recht herzlich für alles, was du reingebracht hast, für deine Zeit, für deine Energie. Mega, mega wertvoll für die Jungs und Mädels. Brutal geile Sachen dabei. So. Genau, ja, wenn jetzt jemand dich gehört hat und sehr begeistert ist, wovon ich stark ausgehe, wo hat der Spieler oder die Spielerin die Möglichkeit, vielleicht gibt es da Möglichkeiten, mit dir, keine Ahnung, in Kontakt zu treten, eine Frage vielleicht noch zu stellen, oder gibt es da irgendwas, wo du grundsätzlich erreichbar bist?
Ja, bei Instagram kann man mir eine Frage stellen, gerne jederzeit. Max_Bergmann, glaube ich, ohne A, aber sollte man finden, wenn man Max Bergmann eingibt, genau. Und bei Twitter bin ich sonst auch sehr aktiv, also der eine oder andere, der da aktiv ist, hat das vielleicht auch schon gesehen oder gemerkt, und ansonsten kann man auch da gerne Fragen stellen oder sich mal durch den einen oder anderen Tweet oder Artikel lesen. Da habe ich schon auch den einen oder anderen Artikel in der Vergangenheit veröffentlicht, genau.
Sehr geil. Yes, sonst im Stadion vorbeikommen, auf dem HFC, ist ja auch nicht verkehrt. Geile Fans auch dort. Dann danke dir, Max. Und ja, wenn du oder wenn dir die Folge gefallen hat und du auch Bock hast, dass noch mehr Fußballer und Fußballerinnen von dieser Folge erfahren und die geilen Inputs von Max auch für sich mitnehmen können, dann bist du recht herzlich eingeladen, den Podcast eine 5-Sterne-Bewertung zu geben, bei iTunes, bei Spotify möglich. Und ja, wir hören uns im nächsten Podcast. Mach's gut. Ciao.
Ciao, ciao.